Ein Mann steht vor einer Kamera. Er trägt keine Uniform mehr, er ist zivil. Er hat 13 Jahre Dienst getan, war in Auslandseinsätzen, hat Dinge gesehen, die er nicht vergessen kann und jetzt schaut er in ein Objektiv und sagt der Fotografin hinterher, durch deine Fotografie habe ich jetzt die Möglichkeit zu sehen, dass ich doch noch fühle. Dieser Satz stammt nicht aus dem Kinofilm. Er stammt aus der Arbeit einer Fotografin, deren Ausstellung in 12 Tagen an der Edersee-Sperrmauer eröffnet. Und er sagt in einem Halbsatz mehr über das Leben von Veteranen in Deutschland als mancher stundenlange Parlamentsbeschluss. In Deutschland gibt es rund 10 Millionen Menschen, die in der Bundeswehr gedient haben oder noch dienen. 10 Millionen. Und lange, sehr lange hat dieses Land keinen einzigen Tag gehabt, der ihnen gehört. Das ändert sich. Seit 2025 gibt es einen nationalen Veteranentag. Und seit diesem Jahr gibt es auch im Waldecker Land zum ersten Mal eine zentrale Veranstaltung. Warum hat das so lange gedauert? Warum tun wir uns so schwer mit dem Thema? Und was brauchen Veteranen? Da schauen wir heute mal drauf. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Lokalrunde, dem Podcast der Waldeckischen Landeszeitung mit den Themen, die Waldeck bewegen. Du hörst Folge 54 vom 9. Juni 2026. Mein Name ist Dennis Schmidt, ich bin Gastgeber der Lokalrunde und Redakteur in der Lokalredaktion in Korbach. Und heute beschäftigen wir uns mit dem ersten Veteranentag im Waldecker Land. Am 21. Juni eröffnet an der Edersee-Sperrmauer eine Fotoausstellung, die Veteranen und Veteranen sichtbar machen soll. Menschen, die für dieses Land gedient haben und danach oft allein gelassen wurden. Ich frage mal, was steckt hinter dem Tag? Was ist in Deutschland lange wie gelaufen und was kann ein Foto dabei leisten? Und außerdem gibt es noch eine gute Nachricht und die kommt diesmal aus Korbach und aus Lichtenfels. Los geht's. Es ist Sonntag, der 15. Juni 2024, Bad Arolsen. In der Stadtkirche beginnt ein Gedenkgottesdienst. Pfarrer Philipp Rennert hatte ihn organisiert. Er ist Reserveoffizier und hatte kurzfristig die Initiative ergriffen. Der Bundestag hatte den Veteranentag erst wenige Wochen zuvor beschlossen und Rennert wartete da nicht lange ab. Draußen wusste in dem Moment kaum jemand, was da drinnen gerade passierte. Stell dir mal vor, du bist 28 Jahre alt. Du bist nach Afghanistan zurückgekehrt. Du hast dort Dinge erlebt, die dir niemand glaubt, wenn du sie erzählst und die du selbst nicht vergessen kannst, auch wenn du es versuchst. Du schläfst schlecht, du zuckst zusammen, wenn Türen knallen. Du weißt nicht, wie du das deiner Familie erklären sollst. Und dann gehst du zurück in dein Leben, in dein Dorf, irgendwo im Waldecker Land, kaufst Brötchen beim Bäcker, siehst die Leute, die fragen, na wie war's? Und du weißt nicht, was du sagen sollst. Veteranen in Deutschland haben lange in dieser Stille gelebt, weil die Gesellschaft um sie herum keine Sprache hatte, kein Vokabular, kein Ritual, keinen Tag. In vielen anderen Ländern, in Großbritannien, Frankreich, den USA, gibt es diese Tage seit Jahrzehnten. Tage, an denen Veteranen nicht erklären müssen, warum sie so sind, wie sie sind. Tage, an denen sie einfach gesehen werden. In Deutschland hat der Bundestag erst im April 2024 beschlossen, den 15. Juni zum Nationalen Veteranentag zu machen. Gefeiert wurde er erstmals bundesweit im Juni 25 mit einem großen Fest vor dem Reichstagsgebäude in Berlin. Und ein Jahr später kommt dieser Tag jetzt auch ins Waldecker Land. Am Sonntag, dem 21. Juni, eröffnet um 14 Uhr im Besucherzentrum an der Edersee-Sperrmauer in Hemfurt die Fotoausstellung Gesichter des Lebens. Ab 11 Uhr starten die Waldecker Veteranen als Verein mit einer Wanderung und einer Motorradtour. Startpunkt ist übrigens der Bikertreff Zündstoff in Hemfurt. Die Ausstellung ist danach bis zum 4. Juli täglich von 11 bis 18 Uhr kostenlos zugänglich. Wer in die Sperrmauer fährt, fährt er an einen Ort mit Geschichte. Zerstört im Zweiten Weltkrieg, wieder aufgebaut, heute einer der bekanntesten Touristenmagnete in ganz Hessen und vielleicht darüber hinaus. Und jetzt Schauplatz für etwas, das es hier noch nicht gegeben hat. Gesichter von Menschen, die für dieses Land Risiken eingegangen sind, die die meisten von uns sich kaum vorstellen können. Die zentrale Frage dieser Folge lautet, was bedeutet es, Veteran zu sein in einem Land, das dafür lange keine Worte hatte? Und was kann ein erster Schritt im Waldecker Land wirklich bewirken? Um zu verstehen, warum dieser 21. Juni im Waldecker Land so wichtig ist, muss man zurückschauen. Das Wort Veteran war in Deutschland lange vermieden. Zu belastet durch die Geschichte, zu fremd im Deutschen, zu nah an Bildern, die niemand aufrufen wollte. Ein SPD-Abgeordneter sagte bei der Bundestagsdebatte 2024 sinngemäß, Das Wort wird in Deutschland kaum genutzt und das müsse sich jetzt ändern. Während Großbritannien seit Jahrzehnten den Remembrance Day feiert, während Frankreich seinen 11. November feiert, während die USA ihren Veterans Day begehen, da hat Deutschland lange so getan, als gäbe es gar keine Veteranen. Dabei gibt es sie und es sind nicht wenige. Rund 10 Millionen Menschen, die in der Bundeswehr aktiv waren oder noch aktiv sind. Seit 1990 war die Bundeswehr in mehr als 50 Auslandseinsätzen aktiv. Afghanistan, Kosovo, Mali, Libanon, am Horn von Afrika. 500.000 Soldatinnen und Soldaten haben an Auslandseinsätzen teilgenommen. Und ein erheblicher Teil von ihnen ist mit Wunden heimgekehrt, die man nicht sieht. Schätzungen auf Basis von Bundeswehrstudien gehen davon aus, dass mindestens 20.000 Einsatzveteranen und Veteranen einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden, kurz PTBS. Die offiziell erfassten Fälle sind weit niedriger. Seit 2011 wurden in Bundeswehreinrichtungen knapp 2.800 Fälle dokumentiert. Die Dunkelziffer ist also groß. Viele Betroffene erhalten ihre Diagnose erst nach dem Ende ihrer Dienstzeit, gestellt von zivilen Ärzten, die manchmal selbst nicht einordnen können, was sie da so vor sich haben. Wer Hilfe sucht, der kämpft oft gleich doppelt oder mehrfach. Ein Drittel aller Anträge auf Anerkennung einer Wehrdienstbeschädigung wegen psychischer Erkrankungen wird abgelehnt. Durchschnittlich 22 Monate dauert es bis zum ersten Bescheid. Viele Verfahren ziehen sich über Jahre. Der Vorsitzende des Bundesdeutschen Einsatzveteranen hat das mal so beschrieben. Neben den Erfahrungen im Einsatz, neben dem Krieg im Kopf durch die Erkrankung, kommt dann noch der Verwaltungskrieg dazu. Drei Kriege, einer im Einsatz, einer im Kopf, einer auf dem Papier. Und trotzdem wurde lange so getan, als sei das alles kein großes Thema. Als seien diese Menschen irgendwie selbst schuld an ihrer Lage, als hätten sie ja schließlich gewusst, worauf sie sich einlassen. Das hat sich in den vergangenen Jahren so langsam geändert. Die Bundeswehr hat Beratungsangebote ausgebaut. Im Dezember 2023 nahm in Berlin zum Beispiel ein Veteranenbüro seinen Betrieb auf, als zentrale Anlaufstelle. Im April 2024 folgte der Beschluss des Bundestages und im Juni 2025 gab es eben zum ersten Mal bundesweit den Veteranentag mit dem großen Fest vor dem Reichstag. Mit Musik, mit Podiumsdiskussionen, mit zehntausenden Besuchern und Besuchern. Das ist der Hintergrund. Und jetzt kommt der Waldecker-Teil der Geschichte und er hat nochmal eine ganz eigene Chronologie. Im Juni 2025 trafen sich die Waldecker-Veteranen am Edersee, am Biker-Treff, parallel zur Premiere in Berlin. In Bad Arolsen gab es eine Podiumsdiskussion über Angst und Tapferkeit, ein Barbecue, ein Gottesdienst. Die Resonanz blieb überschaubar. Am Ende dieser Veranstaltung hat Andreas Schmand, Vorsitzender der Waldecker-Veteranen, eine klare Forderung gestellt. Die Kommunen müssten den Veteranentag selbst ausrichten. Respekt und Anerkennung dürften nicht von den Veteranen selbst eingefordert werden müssen. Drei Monate später, im September 2025, beschloss der Kreistag Waldeck-Frankenberg bei 2 Gegenstimmen, es soll ab 2026 jährlich eine zentrale Veranstaltung zum Veteranentag geben, unter Beteiligung der Reservistenverbände, der Waldecker Veteranen und der Bundeswehr vor Ort, inklusive des Heimatschutzregiments 5, des Hessischen Heimatschutzregiments der Territorialen Reserve, wie es heißt. Im Januar 2026 wurde dann das Konzept verabschiedet. Im Juni 2026 findet jetzt die erste Veranstaltung statt. Forderung, Beschluss, Umsetzung. Das ging ziemlich flott. Was passiert da am 21. Juni an der Sperrmauer? Und was steckt hinter der Ausstellung, die dort gezeigt wird? Den Anfang macht nicht der Landrat, den Anfang macht eine Fotografin aus Schleswig-Holstein. Daniela Skripschkak hat ihr Projekt Gesichter des Lebens nicht aus journalistischem Ehrgeiz begonnen. Der Anstoß kam von ihrem Sohn. Er war selbst 13 Jahre Soldat bei der Bundeswehr. Er bat sie, seine Kameradinnen und Kameraden zu fotografieren. Nicht als Helden, nicht in Uniform und Parade, sondern als Menschen. Was sie dann erlebte, hat ihr Projekt geprägt. Sie sah die Folgen von Einsätzen, körperliche Verletzungen, seelische Wunden, Menschen, die ihren früheren Beruf nicht mehr ausüben können. Menschen, die im Alltag kämpfen, mit Situationen, die andere als selbstverständlich erleben. Ein Einkauf im Supermarkt, eine Party, ein Feuerwerk. Skripschkak sagt, Fotografie schafft Begegnung. Begegnung schafft Gespräch, Gespräch schafft Verständnis und Verständnis schafft das Wir. Das klingt wie ein Slogan, aber er beschreibt ja was sehr Konkretes. Nach einem ihrer Shootings trat ein Teilnehmer auf sie zu und sagte, Dani, durch deine Fotografie habe ich jetzt die Möglichkeit zu sehen, dass ich doch noch fühle. Wow, jemand, der durch sein eigenes Porträt wieder zu sich selbst zurückfindet, durch Sichtbarkeit, die heilt. Die Ausstellung war bereits beim bundesweiten Veteranentag 2025 in Berlin zu sehen und im Landtag von Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. Jetzt kommt sie ins Waldecker Land an die Sperrmauer des Edersees. Der Landrat des Landkreises Waldeck-Frankenberg, Jürgen van der Horst, sagt dazu, die Porträts zeigten eindrücklich, welche Lebensgeschichten, Verletzungen und Hoffnungen die Menschen so mitbringen. Als Landkreis sei es ihm Anliegen, diesen Einsatz für Freiheit, Demokratie und Zusammenhalt sichtbar zu machen, Verständnis zu fördern und das Gespräch in der Gesellschaft zu stärken. Der erste Kreisbeigeordnete Karl-Friedrich Frese ergänzt, der Veteranentag sei ein Tag des Respekts, der Anerkennung und der Begegnung. Ein Zeichen der Wertschätzung für Menschen, die sich unter hohem persönlichen Einsatz für Sicherheit und Frieden eingesetzt haben. Das sind die offiziellen Worte. Sie treffen einen Kern. Unter diesem Kern steht eine Geschichte, die im Waldecker Land selbst ihren Anfang genommen hat. Andreas Schmand ist Oberst AD und Vorsitzender der Waldecker Veteranen. Er hat bei fast jedem Auslandseinsatz der Bundeswehr mitgemacht, sagt er. Beim Veteranentag 2025 in Bad Arolsen hat er öffentlich gesagt, ich habe viel riskiert und meine Familie ist wie bei vielen anderen daran zerbrochen. Wir wissen alle, wovon wir reden. Und er hat gefordert, dass die Kommunen den Veteranentag künftig selbst in die Hand nehmen. Im September, wie gesagt, hat der Kreistag genau das beschlossen. Schmand hat auch klar gesagt, worum es ihm dabei nicht geht. Keine Heldenverehrung, kein Militarismus, sondern Respekt für Menschen, die einen Preis gezahlt haben, den die meisten von uns nie zahlen werden. Denn was die Waldecker Veteranen am selben Tag veranstalten, ist das Gegenteil von offiziell. Eine Wanderung, eine Kartour, offen für alle, Veteran oder nicht. Das ist bewusst so. Wer Sichtbarkeit will, muss rausgehen. Wer Begegnung will, muss Gelegenheit dafür schaffen. Und wer im Waldecker Land lebt, wer weiß, diese Region ist ja nicht Berlin. Hier kennt man sich, hier weiß man, wer im Dorf war und wer zurückgekommen ist. Das ist auch eine Chance, wenn man sie nutzt. Ein Blick zurück hilft, um zu verstehen, was diese Ausstellung trägt. Daniela Skripschak hat die deutschen Mannschaften bei den Invictus Games 2022 in Den Haag und bei den Invictus Games 2023 in Düsseldorf fotografisch begleitet. Die Invictus Games sind das weltweit größte Sportevent für Einsatzgeschädigte, gegründet von Prinz Harry, der zweimal selbst in Afghanistan im Einsatz war. In Düsseldorf traten mehr als 500 Athletinnen und Athleten aus 21 Nationen an. Viele von ihnen haben Gliedmaßen verloren, andere sind querschnittsgelähmt und wieder andere kämpfen mit PTBS. Skripschak hält diese Momente fest. Ihre Arbeit heißt bewusst Gesichter des Lebens, nicht des Krieges, nicht des Opfers. Die Vernissage am 21. Juni eröffnen Landrat van der Horst und die Fotografin selbst. Anschließend, kleiner Werbeblock, ist die Ausstellung bis zum 4. Juli täglich von 11 bis 18 Uhr kostenlos zugänglich. Letzter Einlass ist um 17.30 Uhr. Mehr Informationen bei der Internetseite des Landkreises packe ich in die Shownotes. Eine Sache muss ich jetzt direkt ansprechen, eine, die mich beschäftigt. Deutschland tut sich schwer mit Veteranen. Das ist ja kein Geheimnis. Aber es ist auch kein unvermeidlicher Zustand. Und wenn man verstehen will, warum es so weit gekommen ist, muss man tiefer graben als bis zur letzten Bundestagsdebatte. Ich gebe mal mehrere Antworten. Die erste Antwort ist historisch. Wer nach 1945 aufgewachsen ist, der hat gelernt, Militär ist kein Gesprächsthema, das man so offen und leicht führt. Die Wehrmacht hat dieses Land in einen Krieg geführt, der 60 Millionen Tote gekostet hat. Das Wort Soldat war lange mit Schuld verbunden. Die Bundeswehr wurde zwar gegründet als notwendiges Instrument in der NATO-Ordnung, aber nicht als Träger nationaler Identität. Soldaten sollten Staatsbürger in Uniform sein. Eine bewusste Gegenkonstruktion zum Berufskrieger der Wehrmacht. Das war richtig, aber es hatte eine Nebenwirkung. Es gab keinen gesellschaftlichen Rahmen, in den Veteranen nach dem Einsatz zurückkehren konnten. Die zweite Antwort ist politisch. Nach 1990 hat Deutschland sein Selbstbild auf Diplomatie, Multilateralismus und wirtschaftliche Stärke gebaut und das Militärische delegiert an die NATO, an die USA, an andere. Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler, hast du vielleicht schon mal gehört, hat das die Trittbrettfahrer-Mentalität genannt. Deutschland profitiert von Sicherheit, ohne den vollen Preis zu zahlen. Soldaten, die im Auslandseinsatz waren, passen in dieses Selbstbild ja nicht rein. Sie sind eine unbequeme Erinnerung daran, dass Sicherheit einen menschlichen Preis hat. Jochen Rube von der FDP hat das im Kreistag so auf den Punkt gebracht. Die Zeit der Friedensdividende ist vorbei. Die dritte Antwort ist psychologisch. Der Traumaforscher Peter Levine hat beschrieben, wie Gesellschaften kollektive Traumata verarbeiten oder auch nicht verarbeiten. Deutschland hat nach 1945 funktional verdrängt. Wirtschaftswunder statt Trauer, Aufbau statt Aufarbeitung. Diese Verdrängungskultur hat sich auch auf den Umgang mit Bundeswehrveteranen übertragen. Wer über Einsätze spricht, bricht ein Schweigen. Und Schweigen ist in Deutschland nach 1945 tief eingeübt. Nicht als Böswilligkeit, das will ich nicht unterstellen, sondern als kollektiver Schutzmechanismus. Das Problem? Schutzmechanismen, die für die Gesellschaft funktionieren, können für den Einzelnen ziemlich verheerend sein. Die vierte Antwort ist Narrativ. In Großbritannien gibt es den Poppy-Mythos. In den USA den Rückkehrer-Narrativ vom Helden, der für sein Land kämpfte. Deutschland hat keinen positiv besetzten Soldaten-Mythos, der nach 1945 überlebt hätte. Die Wehrmacht hat alle Kriegererzählungen kontaminiert. Was bleibt, ist eine Leerstelle. Veteranen finden keinen gesellschaftlichen Rahmen, in den ihre Geschichte passt. Dr. Ulrich von Nathusius von den Grünen hat das im Kreistag klar benannt. Er hat gesagt, zu lange waren Veteranen in unserer Gesellschaft unsichtbar. Er stimmte für den Veteranentag, nicht trotz seiner politischen Haltung, sondern weil er auch diese Leerstelle erkannt hat. Die fünfte Antwort ist soziologisch. Bundeswehrveteranen erleben in Deutschland eine Doppelmarginalisierung. Im linken Milieu gelten sie als Instrumente staatlicher Gewalt, im konservativen Milieu werden sie instrumentalisiert, aber nicht wirklich gehört. Beide Seiten projizieren auf sie und keiner hört irgendwie zu. Das erzeugt genau das Schweigen, das Andrea Schmandt beschreibt. Und Dirk Golde von der CDU hat im Kreistag gesagt, es gibt nichts Schöneres, als für den Dienst am eigenen Land Wertschätzung zu erfahren. Wer jahrelang nicht gehört wurde, weiß, wie viel Gewicht dieser Satz hat. Die sechste und letzte Antwort ist systemisch. Die Bundeswehr war strukturell unvorbereitet, als die ersten Auslandseinsätze begannen. Sie hatte kein Versorgungssystem für psychisch Verwundete, weil niemand damit gerechnet hatte, dass es gebraucht werden würde. Kein böser Wille. Das ist die direkte Folge eines Landes, das sich selbst als Nicht-Kriegsführer definiert hatte. Als dann die Diagnosen kamen, PTBS, Suizide, Berufsunfähigkeit, traf das ein System, das dafür nicht gebaut war. Markus Budde von der SPD hat im Kreistag den US-Politiker Charles Bernard Rangel zitiert. Die Opfer zu ehren, die viel für unser Land im Namen von Freiheit und Demokratie gebracht haben, das ist die Grundlage des Veteranentags. In den USA hat man das früher begriffen, in Deutschland hat es jetzt noch Jahrzehnte gedauert. Diese Verdrängung hat einen Preis. Lothar Becker, das ist der Vorsitzende der Kameradschaft ehemaliger Reservisten und Hinterbliebener in Bad Arolsen, hat das in der Diskussion 2025 so auf den Punkt gebracht. Soldaten seien in Uniform angepöbelt und beschimpft worden. Öffentliche Vereidigungen galten als Risiko. Selbst heute, sagt er, werde die Bundeswehr nicht als selbstverständlicher Teil der Gesellschaft wahrgenommen. Das war nicht immer so und es muss ja auch nicht so bleiben. Niemand kehrt aus Afghanistan zurück. Er hat Dinge gesehen, die er nicht beschreiben kann. Er braucht Unterstützung und er findet ein System, das 30% seiner Anträge ablehnt. Ein Verfahren, das 22 Monate dauert und eine Gesellschaft, die nicht weiß, was sie mit dem anfangen soll. Das ist das Ergebnis von 6 Jahrzehnten kollektiver Verdrängung, historisch, politologisch, psychologisch, narrativ, soziologisch und systemisch. Und es ist ein Problem, das wir, die Gesellschaft, mitverursacht haben, indem wir Männer und Frauen in Einsätze geschickt haben, ohne uns ausreichend zu fragen, was passiert denn eigentlich, wenn die zurückkommen? Und hier möchte ich jetzt auch eine Gegenstimme zu Wort kommen lassen, die im Kreistag zu hören war. Regina Preising hat beim Beschluss zum Veteranentag erklärt, die Veranstaltung gebe einen Rahmen für die verschärfte Mobilisierung der Bevölkerung in Richtung Kriegsführung. Das ist eine Position, die man auch ernst nehmen muss. Andreas Schmandt hat darauf die klarste aller möglichen Antworten gegeben. Er sagt, wir wollen mit dem Veteranentag keine Heroisierung unseres Einsatzes für unser Land. Stattdessen wollen wir Respekt und Anerkennung für den Dienst, den wir für alle in der Gesellschaft leisten. Das ist dann der entscheidende Unterschied. Ein Veteranentag, der Menschen sichtbar macht, die gelitten haben, wirbt für Respekt. Und die Ausstellung von Daniela Schribschab ist ehrlich. Sie zeigt Menschen, nicht Helden. Einen Punkt möchte ich noch gerade ansprechen, der im beschlossenen Konzept steht und Fragen aufwirft. Die Idee, Schulen einzubeziehen. Zum Beispiel durch das Bundeswehrplanspiel POLIS, bei dem Schülerinnen und Schüler Regierungen und internationale Organisationen simulieren. Das Konzept nennt es politische Bildung. Das kann es sein, aber politische Bildung zur Bundeswehr sollte nicht ausschließlich von der Bundeswehr gestaltet werden. Hier wäre eine kritische Begleitung durch die Schulen selbst wichtig. Der Veteranentag ist ein Schritt. Ich finde, ein richtiger Schritt. Aber er ist kein Ersatz für Strukturen. Keine Veranstaltung kann die fehlende psychologische Versorgung ersetzen. Keine Ausstellung kann 22 Monate Wartezeit auf einen Bescheid verkürzen. Was ein Veteranentag leisten kann und was die Ausstellung an der Sperrmauer leisten kann, ist was anderes. Er kann das Gespräch beginnen. Er kann Gesichter zeigen, die sonst unsichtbar bleiben. Er kann Menschen zusammenbringen, die sich vielleicht sonst nie begegnet wären. Es gibt etwas, das mich an der Ausstellung von Daniela Schribschab besonders beeindruckt. Sie nennt ihr Projekt Gesichter des Lebens, bewusst. Sie fotografiert Menschen, die einen Preis gezahlt haben. Und sie zeigt sie so, wie sie sind. Lebendig, verletzt und sie machen irgendwie weiter. Der Satz des Veteranen, der nach dem Shooting zu ihr kommt, dieser Satz trifft etwas Fundamentales. PTBS bedeutet den Verlust von Verbindung zur Welt, zu anderen Menschen, zu sich selbst. Wenn ein Foto diese Verbindung zurückbringen kann, für einen Moment, dann ist das ja keine Kleinigkeit. Ich denke auch daran, wie das Waldecker Land als Region zu diesem Thema steht. Wir sind eine ländliche Region. Viele Familien hier haben Söhne und Töchter, die Dienst getan haben, bei der Bundeswehr, in Auslandseinsätzen, in Reserve. Diese Menschen leben unter uns. Einige schweigen über das, was sie erlebt haben, andere sprechen darüber. Und das ist der eigentliche Punkt des 21. Juni. Nicht die Vernissage, nicht falsch verstehen, auch nicht die Reden, nicht die offiziellen Worte, so richtig auch sein mögen. Der eigentliche Punkt ist, dass Menschen aus dem Waldecker Land an die Sperrmauer fahren können, dass sie die Bilder sehen, dass jemand, der Dienst getan hat, vielleicht jemanden aus einer Nachbarschaft trifft, der genauso geschwiegen hat und dass sie anfangen zu reden. Fotografie schafft Begegnung, Begegnung schafft Gespräch. Ich glaube daran. Noch ein letzter Gedanke. Der Bundestag hat 2024 den Veteranentag mit den Stimmen aller Fraktionen beschlossen, bei Enthaltung der Linken. Der Kreistag Waldeck-Frankenberg hat 2025 bei 2 Gegenstimmen mitgezogen. Das ist eine klare Mehrheit. Und das bedeutet, dieser Tag ist kein Projekt einer Partei, keine politische Agenda. Er ist der Versuch, einer Gruppe von Menschen endlich das zu geben, was sie verdient haben. Sichtbarkeit und Respekt. Okay, was passiert als nächstes? In wenigen Tagen öffnet die Ausstellung an der Sperrmauer, kostenlos bis zum 4. Juli. Wer am 21. Juni dabei sein will, kann morgens bei der Wanderung oder bei der Gradtour mitmachen und nachmittags zur Vernissage bleiben. Für den Landkreis ist das nun eine jährliche Aufgabe. Die Entscheidung des Kreistags war eindeutig. Es soll jedes Jahr eine zentrale Veranstaltung geben. Das ist eine Zusage, die zählt. Eine kleine Messlatte. Die ersten Veteranentagsveranstaltungen in Bad Arolsen blieben klein. Klaus Gier, Kreistagsmitglied der Freien Wähler, sagte nach 2025, ich fand es überraschend, wie wenig diese Veranstaltung wahrgenommen wurde. Genau deshalb zieht jetzt der Landkreis die Fäden, mit mehr Reichweite, mehr Sichtbarkeit, mehr Programm. Wir werden es sehen. Nicht an den Reden, sondern an den Gesichtern der Menschen, die kommen. Was kann sich verändern? Ich denke, das Gespräch. Nicht der große Diskurs, nicht die Talkshow-Debatte, sondern das kleine Gespräch. Am Gartenzaun, beim Frühstück, wenn jemand von seiner Wanderung an der Sperrmauer erzählt. Da war eine Ausstellung über Soldaten, über das, was aus denen geworden ist. Und vielleicht kommt dann ja, du, ich kenne auch jemanden. Das klingt ja irgendwie erstmal bescheiden. Aber in einer Region wie dem Waldecker Land, mit wenigen 10.000 Menschen, verteilt auf Dörfer und Kleinstädte, kann ein Gespräch am Gartenzaun mehr bewirken als ein bundesweites Programm. Was bleibt, ist die Frage nach den Strukturen. Ein Veteranentag ist kein Versorgungssystem, eine Fotoausstellung ist keine Therapie. Was Veteranen in Deutschland langfristig brauchen, sind kürzere Anerkennungsverfahren, bessere psychologische Unterstützung und eine Gesellschaft, die nicht wegschaut. An der Sperrmauer des Edersees hängen bald Gesichter. Gesichter von Menschen, die gedient haben, die zurückgekehrt sind und die weiterleben. Und das ist ein Anfang. Und ich lasse dich nicht aus dieser Folge ohne eine gute Nachricht. Und die kommt diesmal aus Korbach und aus Lichtenfels. Seit 2024 gibt es im Waldecker Land einen Verein, dessen Name sehr genau beschreibt, was er tut. Wildrettung. Und die Zahlen, die dieser Verein nach der ersten vollen Saison vorlegt, finde ich beeindruckend. Mehr als 50 Rehkitze gerettet. Dazu zahlreiche Hasen. An insgesamt 37 Einsatztagen wurden rund 482 Hektar Fläche systematisch überflogen. Mit Drohnen und Wärmebildkameras in den frühen Morgenstunden, bevor die Mähwerke anrollen. Warum braucht es das? Weil Rehkitze eine verhängnisvolle Überlebensstrategie haben. Bei Gefahr drücken sie sich flach auf den Boden, statt zu fliehen. Im hohen Gras sind sie für Traktorfahrer schlicht unsichtbar. Und moderne Mähwerke arbeiten so schnell, dass manuelles Absuchen kaum möglich ist. Die Lösung sind Drohnen mit Wärmebildkameras. Sie fliegen die Flächen ab, ehe der Landwirt anfängt. Die Jäger lokalisieren die Tiere, bringen sie vorsichtig aus der Gefahrenzone. Die Ricke, das Muttertier, kann ihr Kitz danach ungeschört zurückholen. Kein Stress, kein Tod, kein Verlust. Was diesen Verein besonders macht, ist ja nicht die Technik, es ist die Zusammenarbeit. Landwirte melden ihre Mähtermine frühzeitig und Jäger planen die Einsätze. Ehrenamtliche Helfer sind am frühen Morgen draußen, während andere noch schlafen. Und alle ziehen an einem Strang. Schon der Start in die Saison 2026 bestätigt, 180 Hektar wurden wieder bereits abgeflogen und 23 Rehkitze sind gerettet. Die Saison läuft also. Und nicht weit entfernt macht die Jagdgenossenschaft Dorf Itter-Oberburg in der Gemeinde Vöhl dasselbe mit ihrer eigenen neu angeschafften Drohne. Finanziert von den Jagdpächtern. Und auch dort erster Einsatz, erster Erfolg. Was zeigt das? Dass moderner Naturschutz nicht von oben verordnet werden muss. Entsteht, wenn Menschen mit konkretem Wissen und echtem Engagement selbst aktiv werden. Im Waldker Land, im Ehrenamt, mit Drohnentechnik und gutem Willen. Bevor wir zum Ende kommen, noch das Feedback. Peter hat mir eine ausführliche Nachricht zur vergangenen Folge geschickt. Es ging um Algorithmen in sozialen Netzwerken. Ich hatte gesagt, er hat gar kein Interesse, er funktioniert einfach. Und Peter widerspricht mir und er hat auch recht. Er schreibt, ein Algorithmus ist ein von Menschen entwickeltes Instrument, das den Interessen seiner Entwickler und Besitzer dient. Extreme Positionen werden gezielt gefördert, Kinder und Jugendliche werden mit radikalen Inhalten angesprochen und die Besitzer dieser Plattform haben kein Interesse an einem starken demokratischen Europa. Das ist sein Einwand. Mein Satz war dann vielleicht doch zu vereinfachen, ein Algorithmus hat keine eigenen Interessen, das stimmt, aber er führt die Interessen derer aus, die ihn gebaut haben. Peter fordert übrigens Offenlegungspflichten gegenüber Regierung und eine strenge Regulierung. Er vergleicht Algorithmen mit Kriegswaffen und sagt, die Algorithmen sind weit gefährlicher. Das ist eine starke These. Danke Peter für diesen Denkanstoß. Außerdem ein herzliches Dankeschön an Rainer Stiel aus Sweden. Der schreibt, dass er sich bei der Lokalrunde genau das vorfindet, was er sich vom kritisch engagierten Lokaljournalismus wünscht. Und das freut mich wirklich sehr. Und Albrecht Dörri aus Bad Arolsen hat sich zur Brauereifolge gemeldet, mit einer differenzierten Einschätzung zu Unternehmer Fritz und zur Bedeutung des Arolser Pils. Er hat recht, in der journalistischen Darstellung braucht es immer auch die andere Seite. Danke für das Feedback. Gib du auch du mir gerne Feedback zur Folge. Welche Themen interessieren dich und was brennt dir auf den Nägeln? Sende mir eine WhatsApp-Sprachnachricht. Jetzt sofort an 0170 73 72 170 oder eine E-Mail an lokalrunde@wlz-online.de. Ich warte jetzt so lange, bis du das abgeschickt hast und dann machen wir weiter. Fertig? Gut. Und das war's mit dieser Folge. Mehr zu allen Themen auf wlz-online.de. Der Link ist in den Shownotes. Mehr zu allen Themen auf wlz-online.de. Den Link findest du in den Shownotes. Und wenn du magst, wer mir schreibt, kann mit seiner Nachricht auch als Leserbrief in der Walkschen Landeszeitung erscheinen. Natürlich nur, wenn du das möchtest. Schreib mir bitte, wenn du es nicht möchtest. Die Infos findest du auch in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere ganz schnell und einfach die Lokalrunde. Und wenn du mir helfen möchtest, mehr Waldecker und die, die sich für die Region interessieren, zu erreichen, dann empfehle den Podcast bitte weiter und bewerte ihn auf Spotify, YouTube und so weiter und so fort. Neue Episoden kommen immer dienstags und alle Infos zu dieser Folge findest du auf wlz-online.de/podcast. Bis nächste Woche mit den Themen, die Waldeck bewegen. Dein Dennis Schmidt.